Sven, heute ist der erste Podcast, der nicht bei mir in den Studios stattfindet, sondern wir sind jetzt woanders. Sieht sehr ländlich aus, wie man so im Hintergrund sehen kann. Wir sind in Kitzbühel und haben dich besucht. Witzige Backstory, wir haben vor 3, 4 Wochen das erste Mal telefoniert. Ich habe dich auf Instagram angeschrieben, dass ich einen Podcast starte und ein neues Format. Du bist einer der ersten Gäste und ich fand, das war für mich so ein bisschen auch eine persönliche Geschichte. Denn, was ich schon das ein oder andere Mal auch in einem anderen Podcast oder Interview erzählt habe, wo es um meine Backstory ging, ich war mal bei dir angestellt. 2004, nach meiner Ausbildung, nach meiner Lehre, habe ich bei dir angefangen in deinem 7. Laden in Stuttgart. Und mittlerweile sind es ja viel, viel mehr Läden geworden bei Snipes, über 800 weltweit. Das ist aber jetzt 21 Jahre her und da ist ja auch viel passiert in der Zeit. Und ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast heute für uns und dass wir so schnell am Tisch zusammensitzen können.
Ja, herzlich willkommen in Kitzbühel. Ja, schön, dass ihr hergekommen seid, weil wir haben so ein paar lockere Tage mit den Kids hier und da wäre es schwierig gewesen, jetzt da abzuhauen. Ja, deine Story 2004 ist natürlich lange her, aber umso witziger, dass uns das Leben dann doch wieder zusammen an den Tisch bringt.
Absolut, absolut. Ich erinnere mich noch damals, was wahrscheinlich die wenigsten jungen Leute wissen, du hattest ein ganz anderes Logo zu der Zeit, als ich angefangen habe. Es war noch der Wolfskopf mit diesem Graffiti-Snipes-Logo in diesem Kreis drin. Heute für die meisten undenkbar, dass das Logo mal ganz anders aussah als jetzt. Was hat denn überhaupt dazu geführt, dass es das Logo wurde und dann jetzt im Nachgang geändert wurde in das Logo, was es heute ist?
Ja, grundsätzlich war natürlich mein Wunsch immer, so ein Maskottchen zu haben, wie diesen coolen Wolf mit Irokesenschnitt, Sonnenbrille, Ohrring und so weiter. Und auch das Logo, erst war es ja so eine Art Schreibschrift, danach ein Tag-Schriftzug. Das Problem an dem Logo ist halt leider gewesen, dass die Ü30er das nicht lesen konnten. Und wir mussten irgendwann natürlich ja mit diese Entscheidung getroffen haben, go big or go home und das Ganze ausrollen wollen, auch in die Länder und sonst was. Dann musst du natürlich ein bisschen breiter aufgestellt sein und dann sollten auch die Ü30er lesen können, in welchen Laden sie da gerade reingehen. Deswegen haben wir das, ich nenne es mal, demokratisiert.
Ja, jetzt haben wir Mitarbeiter schon damals auch immer spekuliert, so, hey, wie hat der Typ das eigentlich geschafft, das zu gründen? Ne? Also es war ja der 7. Store. Wo kommst du her und was war so die Backstory und wie hast du Snipes angefangen zu gründen? Ich meine, es war ja erstmal ein Laden, ja, also hast du mit einem Laden angefangen und dann, weiß ich nicht, hast du irgendwann dich dafür entschieden, maßgeblich die Hip-Hop-Kultur in Deutschland zu prägen mit einer Welle an Snipes-Läden?
Ja, ich habe, also ganz ursprünglich hatte ich geplant, Umwelttechnik zu studieren und Klärwerke zu bauen. Also es wäre eigentlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber es gab damals eine US-Kette in Deutschland. Ja, Kette ist fast zu viel gesagt, waren gerade mal so 6, 7 Lädchen. International Sports und der Owner damals hat halt als erster so die ganzen US-Sportartikel, auch Skate und ja, Football, Baseball und so weiter, diese ganzen Artikel importiert und auch dazu so die ersten kleinen Hip-Hop-Pflänzchen, was Klamotte angeht, gebracht. Und der hat mich damals überredet, nicht studieren zu gehen, und hat mich vom ersten Tag an dementsprechend gut bezahlt, dass ich bei ihm bleibe. Und ich habe damals für ihn quasi Mailorder erfunden. Habe in der Bravo, ich hoffe, es erinnern sich alle an die Bravo.
Das ist noch vor Social Media gewesen.
In der Bravo so kleine Anzeigen geschaltet und da haben wir 501 Levi's und Converse Chucks verkauft. War
Abgefahren.
so ein bisschen günstiger als im Markt, weil das war der heiße Scheiß damals.
Ja.
Und dementsprechend bin ich dann dort eingestiegen und habe dann aber festgestellt, über die ersten paar Jahre, wo ich für ihn die ersten Filialen ausrollen durfte, dass ich das irgendwie ganz gut hinkriege, es aber vielleicht ein bisschen anders machen würde. Und deswegen habe ich gedacht, naja, dann kann ich das vielleicht alleine besser.
Dann bist du raus aus den International Sports.
Genau, bin ich da raus und habe dann mit dem ersten Snipes-Laden in Essen damals angefangen. Und für mich war von Tag 1 an klar, ich will nicht so ein Geschäft machen, was du morgens um 10 aufmachst und ja, damals war es ja noch früher, abends um 18 Uhr wieder zumachst.
Ja.
Und einfach nur das Geld zählt und nach Hause gehst, weil zwischen 10 und 18 Uhr, da muss mehr gehen. So, und da habe ich dann gesagt, ich möchte Retail anders denken, anders leben. In meinem Kopf ein heute geflügeltes Wort, Experience, gab es damals noch nicht so wirklich, aber da habe ich halt drüber nachgedacht, inzwischen geht doch mehr. Und ich wollte einen Hangout-Space kreieren, ich wollte, dass die Kids sich um 16 Uhr bei Snipes verabreden. Das war für mich wichtiger als jeder Umsatz zu dem Zeitpunkt, weil Umsatz kommt als Konsequenz hinten von alleine.
Das 100%. Ist nicht
das Ding. Ich wollte hören, dass die Kids, wenn sie sich an der Schule verabreden, sagen, hey, um 16 Uhr bei Snipes. Das war so das, wo ich hin wollte.
Ja, das kann ich auch tatsächlich als ehemaliger Mitarbeiter bestätigen. Also es gab echt so Stammkunden oder so Leute, die hingen mehr oder weniger immer bei uns im Store rum und haben sich auch wohlgefühlt. Und so wir damaligen Mitarbeiter, wir haben die auch immer so, es war ja auch so wie so eine Homie-Funktion. Wir waren immer Freunde irgendwo und die Resultate daraus, die haben alle gekauft. Die kamen immer wieder Hosen, Schuhe, Bandanas damals, dann die Riesenketten mit den Rädern, die sich gedreht haben. Das kann man sich ja heute fast gar nicht mehr vorstellen, wie die Jugend damals rumgelaufen ist. Aber jetzt war ja Stuttgart, wo ich jetzt war, dein siebter Store, ne? Und dann gab es ja irgendwann einen Sprung. Und das ist ja für Normalsterblichen, der denkt so, es gibt ja viele Menschen, die einen Laden aufmachen. Ich habe erst vor 2 Wochen jemanden getroffen, der war auch 2 Jahre in Österreich, ist wieder zurück. Und dann macht Ende des Jahres einen Laden auf und dann schaut er mal, wie es läuft. Es ist mir kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich mir gedacht habe, in der heutigen Zeit quasi mit diesem Mindset reinzugehen und zu sagen, ich mache mal einen Laden auf und schaue mal, wie es läuft, da könnte ich nicht ruhig schlafen. Ne? Aber du hast ja ganz andere Ideen und ganz andere Visionen gehabt, Snipes voranzutreiben. Allen voran, weil du gesagt hast, nee, ich habe keinen Bock irgendwie mit einem Geschäft morgens aufmachen, abends zumachen. So, was waren so die nächsten Steps? Weil ich glaube, so für ein Otto normal oder auch für Menschen, die in irgendeiner Form auch diese Gedankengänge haben, du unterscheidest dich ja dann maßgeblich von den meisten da draußen, die diesen Weg gegangen sind. Was ist dann zwischendurch passiert?
Naja, ich versuche immer, einen Reason to Buy zu schaffen. Mhm. Und in diesem Fall sogar auch noch den Reason to Hang Out. Weil das kriegst du ja nicht geschenkt. Also du musst ja den Kunden irgendwas anbieten, dass es für ihn dann auch tatsächlich the spot wird. Und das ist jetzt wahrscheinlich alles so ein bisschen schwer vorstellbar, weil zur zeitlichen Einordnung vielleicht nochmal, wir befinden uns 1998. Mhm. Das heißt, wir reden von 10 Jahre vor Zalando, wir reden von 12 Jahre vor Instagram. Mhm. Also das ist eine völlig andere Welt. Also wir reden nicht von Social Media, sondern wir reden von Flyer verteilen.
Ja, und Plakate aufhängen.
Und Plakate aufhängen und diese ganzen Dinge. Und darüber Menschen mitzuteilen, was bei uns so abgeht. Und was für viele unvorstellbar ist, wir haben halt als Superneuerung uns überlegt, wir stellen mal einen DJ in den Laden. Das ist ja heute nichts Besonderes in jedem Durchschnitt.
Zum Opening oder zwischendurch?
Nee, auch so, auf den Samstag und so, weißt du, da stellen DJ ins Schaufenster oder. Das war damals alles noch nicht. Also das sind jetzt wirkliche Meilensteine für die Retail-Zeit, dass sowas gemacht wurde. Wir hatten Tänzerinnen im Schaufenster. Wir haben die ersten Superstars quasi rübergeholt. Allererster Act war M.O.P. damals. Danach Cisco und dann die ganzen Deutschen.
Zu der Zeit Bushido, noch extrem Tomic, bekannt.
Sonst was, da hast du halt alle möglichen Leute geholt. Und sowas gab es nicht. Das war halt out of control. Also Cisco in Bonn beispielsweise ist die Reiterstaffel von der Polizei gekommen, um durch die Menge zu galoppieren, um die Leute auseinanderzutreiben, weil die Menschen an der Außenfassade des Gebäudes hochgeklettert sind, um irgendwie reinzukommen und reinzugucken. Das ist halt verrückt gewesen. Und das waren alles die Anfänge davon. Heute kennt man das halt alles, aber das war damals halt total neu.
Ja, also bist du eher so der Typ gewesen, der gesagt hat, hey, ich will neue Trends setzen, wie auf bereits bestehende Trends aufzuspringen?
Ich wollte halt immer Alarm machen. Das ist einfach so dieses Ding. Und ich wollte diesen Reason geben, warum ich unbedingt als Kunde zu Snipes will. Mhm. Weil du hast ja auch, keine Ahnung, es gibt ja, ich habe Mitarbeitern oft gesagt, wenn du dann so ein, ich nehme jetzt einfach mal Converse Chucks, weil das ist so ein so gern genommenes Beispiel, wenn die gerade mal wieder heiß sind und es kommt ein Zug an am Bahnhof, egal ob es jetzt Stuttgart ist oder Köln oder was auch immer, du hast bis zu 20 Möglichkeiten, dir ein paar Chucks zu kaufen und dann die Tüte durch die Stadt zu tragen. Und ja, dein Produkt gekauft zu haben, aber ich möchte ja, dass die es bei Snipes kaufen. Mhm. Das heißt, ich muss die Tüte aufladen. Es muss geiler sein, mit einer Snipes-Tüte durch die Stadt zu laufen, weil die anderen Leute dann sagen, der war bei Snipes, das ist cool, als dass es jetzt damals eine Sidestep oder Runner's Point oder was auch immer Tüte ist.
Ja.
Also muss ich die Tüte aufladen. Wie kann ich die Tüte aufladen? Indem ich Entertainment schaffe. Dass es halt auch cooler ist, bei Snipes abzuhängen, weil da war gerade irgendein Superstar oder da war gerade ein Dance Battle oder da war gerade was auch immer, da läuft die beste Musik. Du hast gerade selbst gesagt, du hast da gearbeitet, da haben halt coole Dudes gearbeitet.
Ja.
DJ der Stadt, der Dancer der Stadt oder.
Ja.
Und die Kids waren ja immer stolz drauf, wenn sie mit den Verkäufern, wenn sie reinkamen und sie konnten High Five mit den Verkäufern.
Voll, machen. Absolut.
Vor ihren Kumpels waren die dann halt echt
die Helden.
Eine Nummer. Und das ist dieses Aufladen der Tüte.
Ja, wie hast du es denn geschafft, überhaupt mit diesen ganzen Celebrities in Kontakt zu kommen? Ich meine, du warst ja am Ende ein ganz normaler Ladenbesitzer. Ja, du hast deine Läden aufgemacht so. Das ist ja damals schon ein Sprung gewesen. Heute kannst du ja diese ganzen Agenturen über Social Media oder sonst wie irgendwie relativ schnell akquirieren, um an große Namen ranzukommen, wenn du das nötige Kleingeld hast. Aber es ging ja damals nicht zu der Zeit, weil da gab es ja auch kein Instagram und hier und Social Media und hast nicht gesehen. Du musst ja da irgendwie schon Mittel und Wege gefunden haben, auch an diese Leute ranzukommen.
Das ist aber wieder das gleiche Thema, nur halt, wie gesagt, in die andere Richtung. Auch denen musst du was bieten, weil du hast gerade dieses Beispiel genannt. Ich kann über irgendeine Agentur gehen und irgendeinen großen Namen buchen, dann weiß ich aber auch, dass ich schrecklich viel Geld dafür bezahle. Und das haben wir auch nicht immer gehabt. Das heißt, du musst einen Mehrwert schaffen, auch für den Künstler.
Also so, dass er einen Benefit auch darin sieht, bei dir aufzutreten.
So, weil das halt the cool spot ist. Mhm. Und weil er da 100% Zielgruppe erreicht und weil er da seine Hörer oder wenn er Sportler ist, Fans oder was auch immer, weil er da tatsächlich am Punkt ist, wo seine Leute, seine Crowd, seine Fans sind und ohne Streuverlust einfach pur das Ganze genießen kann. Und da haben die immer alle Bock drauf gehabt. Also selbst, keine Ahnung, ein Snoop Dogg ist vielleicht ein schönes Beispiel, der ja mal Face of Snipes war. Mhm. Und wir haben einen echt schmalen Dollar dafür bezahlt, wenn ich weiß dafür, was, keine Ahnung, irgendwelche Skechers und andere Brands dafür bezahlen. Das ist halt ein viel, viel, Vielfaches, weil da ist es dann...
Wahrscheinlich, weil er sich mit Snipes mehr identifizieren konnte.
Da ist dann eher Schmerzensgeld und bei uns hat er das halt gern gemacht.
Ja, ja.
Das ist der große Unterschied.
Jetzt machst du mir heute einen ziemlich ruhigen, gefassten, entspannten Eindruck. Gab es irgendwann mal in diesem Prozess zwischen erster und 800. Filiale irgendwann dieser Moment, wo du das Gefühl hast, boah, das ist jetzt irgendwie ein bisschen out of control. Das ist ein bisschen viel. Wir wachsen zu schnell. Schaffe ich das alles? Gab es irgendwann mal auch so Momente, wo du gestruggelt hast als Unternehmer?
Ja, ich meine, das ist ja irgendwie egal, ob du als Speaker irgendwo auf die Bühne gehst oder einen Podcast machst oder so. Es ist ja doch immer so, dass du über die Erfolgsphasen sprichst gar nicht über die Downside.
Und darauf will ich nämlich hinaus, weil es gibt auch nämlich andere Seiten.
Du erzählst halt immer, wie geil alles ist und super alles läuft, aber es gibt natürlich auch die Momente, wo du halt nachts wach liegst und denkst, geht's jetzt hier weiter?
Die will ich hören, weil das ist die harte Ehrlichkeit und die Wahrheit.
Das gehört halt alles dazu.
Also so ist es.
Nicht nur Upside.
Danke.
Du kriegst halt auch mal auf die Fresse in der Zwischenzeit.
Ja.
Und da musst du halt durch und das formt dich und das bringt dir halt viel bei. Und ich habe mir natürlich eine Dekade oder zwei Dekaden ausgesucht, die es in sich hatten. Weil wenn du guckst, bin jetzt bei Snipes gewesen von 98 bis 2025. Dazwischen liegt 9/11, dazwischen liegt Lehman Crash, dazwischen liegt die Jahrtausendpandemie, um mir die ganz großen Dinge zu nennen.
Ja.
Aber auch kleinere Krisen hat es dort mehrfach gegeben. Und die haben uns halt immer ordentlich durchgeschüttelt. Na, das musst du halt sehen. Und du hast auch nicht immer richtig reagiert und musstest in den Zeiten wirklich lernen. Und da, um ganz transparent zu sein, ist es auch ein paar Mal ordentlich eng geworden. Also das ist schon wild. Gerade so dieser Lehman Crash, da haben halt die Leute die Kohle festgehalten.
Ja.
Dann wird halt nicht geshoppt. Also du kannst Lebensmittel und solche Dinge kannst du alle nicht sparen, aber so eine Winterjacke, die geht auch nächsten Winter nochmal.
Ja, die kannst du, und auch, genau, vielleicht auch noch übernächsten Winter.
Oh, und da wird es dann, da wird's dann knifflig.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wie viele Mitarbeiter hattest du in deinem ersten Store?
Ich würde sagen 6.
6. Und wie viele Mitarbeiter hatte jetzt Snipes, als du Snipes 2025 verlassen hast?
So eine genaue Zahl ist das.
Pi mal Daumen.
So ganz bekannt, aber ich schätze mal so 7.000.
7.000. Also für mich als derselbe Unternehmer ist, ist es ja immer krank. Du musst ja 7.000 Gehälter bezahlen. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also 7.000 Gehälter. Wie viel musst du verdienen, um 7.000 Gehälter bezahlen zu können? Also das ist ja völlig irre, diese Dimension.
Naja, und dann machst du dir relativ wenig Gedanken drüber, weil es ja eine andere Art von Rechnung ist. Das heißt, du überlegst dir ja, ich mache jetzt einen neuen Store auf, mhm, und dieser Store macht hoffentlich den Umsatz. Er darf diese Miete kosten, er darf diese Personalkosten produzieren, er wird diese Marge haben, um seine Kosten zu bezahlen. Dann haben wir natürlich einen Marketing-Share und so weiter und so weiter. So rechnest du halt einfach deine P&L runter, mhm, und machst dir ja keine Gedanken dann in dem Moment über die absolute Zahl, sondern du bist ja in relativen Größen unterwegs. Wenn du weißt, ich kann mir was immer 13%, 14%, 15% Personalkosten leisten, dann bestimmst du das danach und dann wächst du Laden für Laden und dann wachsen natürlich die Kosten mit, aber du guckst dir das halt dezidiert auf Ladenebene an.
Jetzt hast du ja in der Zeit von 1.000 Euros, also Tausenden von Euros von Umsätzen, bist du irgendwann in Multimillionen Umsätze gegangen. Hat dich das irgendwie als Mensch verändert, wenn auf einmal so viel Geld durch deine Hand fließt in irgendeiner Art und Weise? Also hast du irgendwann so den Moment vielleicht auch gehabt, wenn wir jetzt wieder bei Fairness und Transparenz sind, hast du irgendwann mal den Moment gehabt, wo du den Boden auch unter den Füßen verloren hast, einen Höhenflug hattest in der Zeit?
Zum Glück nicht. Das liegt aber tatsächlich auch in meiner Person begründet. Und vielleicht ist es sogar ein bisschen schade, ich habe das eigentlich verpasst.
Also, man könnte fast meinen, du bist Schwabe.
Nee, gar nicht. Es ist halt einfach so, ich bin halt jeden Morgen zur Arbeit gefahren, habe mein Auto abgestellt und bin reingelaufen und habe versucht, den besten Job zu machen. Und das halt Tag ein und Tag aus. Und habe vielleicht auch mal verpasst, diesen Sidestep zu machen und mal von draußen zu gucken, was haben wir da überhaupt
geschaffen. Ja, weil du so sehr im Business warst, dass du diesen Blick von aufs Business.
Ja, und du denkst auch über Geld nicht als Geld nach, sondern über Geld als Zahl.
Mhm. Und als Mittel in irgendeiner Art und Weise.
Und da wir immer getrieben waren, weil ich kann halt nicht stillstehen, hast du ja Umsätze und Erträge immer sich drehen lassen. Mhm. Bist ja immer reinvestiert und bist mit, bist gewachsen einfach mit dem Unternehmen und hast zugesehen, dass genug reinkommt, damit du das Wachstum überhaupt stemmen kannst. Also ich glaube, ja, mit Stolz sagen zu können, es hat noch nie eine Ausschüttung bei Snipes gegeben. Noch nie. Also von 1998 auch bis heute nicht. Sondern es wird immer weiter
reinvestiert.
Und das Unternehmen wird halt
gesünder.
Ja, und wird wachsen.
Ja. Eine Sache, die mir persönlich krass aufgefallen ist, irgendwann hast du wirklich den Twist geschafft, dass Snipes, der Name Snipes, selber zu einer Kultmarke geworden ist. Dass es für die Kids und für die Jugendlichen cool geworden ist, mit Hoodies und T-Shirts mit einem Snipes-Logo rumzurennen und nicht mit einem Nike-Logo. Hat dich das stolz gemacht?
Das ist wahrscheinlich das, worauf ich am meisten stolz bin von dieser gesamten Snipes-Geschichte, weil ich meine, ist ja wahrscheinlich jedem bewusst, es gibt halt immer so ein Bereich, in dem man unterwegs ist, Sneaker, Streetwear und so weiter. Da gibt es dann jetzt final wahrscheinlich nur noch zwei große Wettbewerber. Und wenn du die gesamte Branche anguckst, mir wird jetzt kein Beispiel einfallen, berichtige mich gerne, aber es gibt halt keinen Wettbewerb, der es geschafft hat, das Logo auf die Brust von der Zielgruppe.
Also ich darf jetzt sagen, ich bin nicht du, ich habe noch keine Kids, die mit Footlocker-Klamotten rumlaufen, gesehen hier, also inklusive meinen. Aber bei dir fand ich das faszinierend und ich habe das einfach betriebswirtschaftlich gesehen, ne? Also ich habe das einfach so geschäftlich gesehen, weil ich dachte, wie krass muss das für dich eigentlich sein, ja, als Gründer zu sehen, so hey, dass die ganzen Leute deine Brand so feiern,
Es ist halt das absolute Highlight der Karriere, würde ich sagen, dass man es geschafft hat, aus dem Namen eines Einzelhandelsgeschäfts eine Marke zu kreieren. Und das ist halt so besonders, weil es die anderen halt nicht hingekriegt haben. Und das ist halt etwas, wo ich tatsächlich stolz drauf bin.
abgefahren. Und irgendwann in der Reise, dann sind wir 2011 angekommen, ist eine Firma eingestiegen oder hat mehrheitliche Anteile erworben als Snipes, was glaube ich die wenigsten wissen, und zwar Deichmann, weil ich habe mich ja schon, also auch vor dem Podcast, viel damit auseinandergesetzt, weil ich die Story so gut finde. War das ein Vehikel, wo du gesagt hast, hey, für die nächsten großen Steps muss ich mir einen Big Player dazu holen, damit ich wirklich in die 800 expandieren kann? Oder was war so die Beweggründe zu sagen, hey, ich arbeite mit einem Snipes zusammen, mit einem Snipes, mit einem Deichmann zusammen, die in eine ganz andere Richtung aktiv sind?
Das war unbedingt notwendig
Ja.
quasi, weil Nike als größter Player in diesem ganzen Game hat damals ein neues Konzept entwickelt. Das hieß Fewer, Bigger, Better. Und sie haben halt einfach gesagt, wir gehen mit einer Handvoll Kunden oder Händlern, die wir pushen, mit denen gehen wir in die Zukunft. Wir werden halt einen gewissen Anteil will Nike natürlich immer selber machen und das andere mit einer Handvoll Kunden und nicht mehr mit diesem flächendeckenden Händlernetz. Und das haben sie halt dann ausgedünnt und haben da sehr, sehr viele Accounts dicht gemacht. Und ich wusste an diesem Punkt, go big or go home. So,
Also auch da wieder.
hältst du nicht Schritt, bist du irgendwann weg. Dann bist du einer dieser Stores, die halt abgeschlossen werden. Und es war jetzt gerade 2011, war ja gerade die Lehman-Nummer durch. Das heißt, ich habe jetzt nicht gerade 2, 3 fette Jahre hinter mir gehabt und hätte nicht in dem Tempo wachsen können, was mir die Lebensversicherung gibt, dass ich meinen Nike-Account behalte beispielsweise. Und dementsprechend gab es dann mehrere Interessenten. Es gab mehrere Angebote, egal ob aus Private Equity, ob Deichmann, ob unser Franchise-Partner dort damals in Österreich und so weiter, all das. Es gab mehrere Möglichkeiten und ich habe mich dann klar für Deichmann entschieden, weil es ist schon zum einen deutlich angenehmer, mit dem größten Schuhhändler Europas über Schuhe zu reden, als mit Bankern beispielsweise. Das geht schon deutlich einfacher.
Ja.
Und das Zweite ist, dass natürlich das Netzwerk von Deichmann gigantisch ist, also die Infrastruktur, dadurch, dass du die ganzen Länderorganisationen hast.
Ja, konntest du auch leichter expandieren wahrscheinlich.
Ja, natürlich, dann kannst du halt leicht über die Grenze gehen. Ja, dann machst du halt einen Laden in Brüssel auf, als wäre es Berlin. Also das ist halt nicht die große Schwierigkeit da.
Ja.
Und das durfte ich halt alles nutzen. Das war Gold. Herr Deichmann hat damals gesagt, du darfst alle Synergien nutzen, musst aber nicht. Und von dem
Also haben die dir schon ein bisschen freie Hand gelassen, weiterhin in der Gestaltung?
voll. Wir sind ja auch in
Weil
Köln geblieben, wir sind ja nicht nach Essen gegangen. Wir waren eine autarke Einheit irgendwie und haben jeglichen Support nutzen dürfen und durften tatsächlich unser Game einfach weiterspielen. Also für den Mitarbeiter hat sich nichts geändert.
abgefahren.
Ja, das war halt schon super. Und das ist natürlich, wenn du in so einem Riesenkonzern bist und du darfst alles benutzen, was die gut können und musst aber dich nicht verändern, sondern deinen Weg weitergehen. Das ist wie im Candy Shop.
Das ist ja sechs im Lotto, ne? Also
Das war halt Gold. Na, das war Gold und hat halt auch dieses rasante Wachstum dann überhaupt ermöglicht.
befeuert, ja. Ja, absolut witzig. Auch was ich dann zum Thema Celebrities, weil du ja wirklich hier viele Namen schon gedroppt hast, aber irgendwann 2019 kam dann die Idee, mit DJ Khaled herzugehen, ihn einzustellen. Wie ist das denn passiert? Also das glaubt wahrscheinlich auch keiner, wenn man das irgendwie so erzählt. Ja, ich habe mal DJ Khaled geholt, der macht hier Creative Director mäßig bei mir.
Ja, im Prinzip ist das ein sehr lustiger Zufall gewesen, weil Khaled war auch Face of Snipes für ein Quartal und wir haben eine schöne Kapsel mit ihm gemacht und hatten ihn halt 3 Monate auf den Läden kleben und das war super und er ist einfach ein geiler Dude, der so ein bisschen seine Geschichte erzählt hat. Und er hat gesagt, hör mal, ich habe eine solche Verbindung zum Sneakerhandel, weil ich habe damals in einem Sneaker-Store gearbeitet, habe meine Mixtapes gemacht und habe halt in jeden Karton immer das Mixtape reingeworfen. Und das, und so habe ich meine Musik damals verteilt.
Crazy.
Und deswegen ist das irgendwie so, ich bin halt, meine Musikkarriere ist quasi im Sneaker-Store geboren und ich habe da so eine Addiction zu. Lass uns doch irgendwie nach dieser Kampagne noch trotzdem was zusammen machen. Und dann haben wir halt ja rumgeflaxt irgendwie und ja, dann ist er Chief Creative Officer geworden, haben ihn eingestellt.
Kann man ihn zahlen? Wir haben ihn eingestellt, einen Weltstar? So.
Ja, das ist das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist jetzt nichts, was du so bezahlen könntest,
wie
wenn du dir die Gagen und so anguckst, sondern auch wieder Mehrwert. Er muss Bock drauf haben, er muss da was von
fühlen.
Muss das fühlen. Das muss am besten was, ja, so Passion-Thema sein. Und ja, dann haben wir relativ schnell entschieden, er muss halt seinen Store in seinem South Beach, in seinem Miami bekommen. Und dann haben wir ja den We The Best Snipe Store in South Beach aufgemacht.
Abgefahren.
Er hat ja in dem Laden sein Office hinten drin und er hat ja auch da hinten sein kleines Aufnahmestudio drin und so. Und er kommt dann tatsächlich regelmäßig dann auch mal mit J Balvin oder mit wem auch immer, wer ihn gerade besucht in Miami, kommt er dann halt in den Laden und sitzt hinter Glas in diesem Büro und der Kunde kann da reingucken.
Ja, das ist halt natürlich für Snipes kostenlos, ne? Also hocken da irgendwelche J Balvins und keine Ahnung, irgendwelche anderen Weltstars drin.
Ja, ich meine, wir haben so Sneaker-Releases, da war dann dieser J Balvin Jordan, kommt J Balvin, zeigt den selber und dann kommen da Vin Diesel oder dann kommt da, wer war noch da? Timbaland war da und die kommen dann auf einmal alle irgendwie.
Abgefahren. Jetzt hast du gerade Jordan gedroppt. Auch eine ganz interessante Geschichte. Du bist es, glaube ich, der Einzige gewesen, der außerhalb der Nike- und Jordan-Welt geschafft hat, irgendwie Michael R. Jordan zu einem Store-Opening von Snipes nach Deutschland zu bekommen. Das gab es danach nie wieder so in der Art und Weise.
Das stimmt. Das stimmt. Ist natürlich jetzt schon wieder ein zeitlicher Sprung, war schon 2006.
Richtig.
2006 hat Michael Jordan unseren Store in Hamburg eröffnet. Und
20.000 Menschen?
Ja, geistesgestörte Nummer. Also absolutes Highlight. Mönckebergstraße, Ecke Bergstraße, also die zentrale Kreuzung, auch vorm Rathaus.
Alles gesperrt wahrscheinlich.
Menschen, alles Game Over, alles
vorbei.
CIA angereist vorher, weil er ist halt Botschafter des amerikanischen Volkes.
Wow.
Dementsprechend passt die CIA auf ihn auf und haben die Goodie-Deckel verplombt und drei Anfahrtsrouten vom Flughafen geplant, waren vorher im Hotel, haben aus dem Fenster geguckt, dass er nicht auf eine Baustelle gucken muss und was weiß ich was alles. Und sensationelle Nummer gewesen. Und ja, das kann dir auch keiner mehr nehmen. Es gibt heute noch Menschen, die da reinlaufen und sagen, ist das der Laden, wo Michael Jordan damals war?
Crazy. Wer ist denn eigentlich so die berühmteste Nummer in deinem Handy? Weil ich glaube, also, du hast ja so viele Namen jetzt gerade gedroppt in den letzten paar Minuten. Und ich glaube, es ist in dem letzten Vierteljahrhundert, seitdem du Snipes machst, wo du Berührungs, du hast mir ja vorhin schon außerhalb der Kamera ein paar Sachen erzählt, die witzig sind. Aber wer ist denn so, was würdest du sagen, ist so die berühmteste Nummer in deinem Handy, wo du persönlich anrufen kannst?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, könnte man jetzt denken, aber die Michael-Jordan-Nummer habe ich nicht im Handy.
Schade.
leider nicht. Also von den ganz großen Namen am liebsten spreche ich tatsächlich nach wie vor mit Khaled.
Okay. Dem hast du auch seine persönliche Nummer?
Ja. Also weil der einfach ein geiler Typ ist. Ja,
einfach so eine WhatsApp, hey Khaled, folgendermaßen, so sieht's aus.
Ja. Also wir haben, als ich noch bei Snipes war, haben wir uns einmal im Quartal bei ihm zu Hause getroffen und dann so einen Nachmittag Faxen bei ihm zu Hause gemacht und haben dann ein paar Sachen geplant, ein paar Sachen durchgesprochen und er ist halt auch crazy. Also Ding mit Khaled und auf einmal kommt ein Typ rein, hängt ihm einen Umhang um und fängt an, ihm den Bart zu färben, irgendwie jeder die Haare zu schneiden, mitten in einem Business-Meeting. Also das ist schon sehr witzig.
Ja, krass. Ja, und dann, jetzt machen wir wieder einen zeitlichen Sprung. Du hast ja gesagt, bis 2025, also eigentlich jetzt bis dieses Jahr warst du noch bei Snipes und bist jetzt raus, ne? Und hast quasi komplett gesagt, tschüss. Und du hast ja im Prinzip 2011 ist der Deichmann eingestiegen, ja, haben ja die größten Anteile sich geholt und eigentlich kann man ja sagen, bist du ja eigentlich fertig. Ne? Also wenn man das jetzt monetär betrachtet, geldmäßig müsstest du ja nicht mehr arbeiten. Also jetzt je nachdem, wie deine Lebenshaltung ist und dein Lifestyle ist. Aber du machst mir jetzt so einen, wenn ich dich jetzt beobachte, so, du machst mir einen sehr normalen Eindruck. Du bist jetzt nicht komplett zugebrandet mit irgendwelchen LVs und Guccis und keine Ahnung. Aber man könnte ja schon meinen, du müsstest eigentlich nicht mehr arbeiten jetzt.
Nein, also es ist ein super Deal gewesen mit Deichmann damals. Wir haben halt die ersten Shares 11 abgegeben und dann alle 3 Jahre weitere Shares abgegeben. Und das war dann Ende 22 zu Ende. Und danach bin ich dann nochmal 1,5 Jahre länger geblieben, um meine Succession selber regeln zu dürfen. Mhm. Habe halt meinen Nachfolger aussuchen dürfen, habe einen COO an Bord bringen dürfen. Der Sohn von Herrn Deichmann ist an Bord gekommen und da ist halt einiges passiert. Das war sehr gut, war ein sehr angenehmes Handover irgendwie, sodass auch beide Seiten ein gutes Gefühl haben. Und das ist etwas, das ist prima gelaufen. Und ja, natürlich ist jetzt kein kleines Unternehmen mehr gewesen. Dementsprechend gab es da natürlich auch was für, aber ja, ich bin natürlich jetzt zu jung, um mich jetzt irgendwie in die Hängematte zu legen.
Wie alt bist du denn?
51.
Und du sagst, nee, ich will es noch mal wissen.
Ja, was willst du mit 51 jetzt in der Hängematte?
Ja, das bringt mich zum nächsten Punkt, weil du lässt ja auch nicht locker. Ne? Man könnte ja meinen, nachdem du jetzt 800 Läden weltweit rausgestampft hast, und jetzt raus bist und dementsprechend einen Exit an Deichmann hingelegt hast, komplett, jetzt zu 100%. Also erstmal, was ich dir persönlich hoch anrechne, ist, dass du nicht diese typische, ich baue ein Unternehmen auf und haue einen Exit raus und mir ist scheißegal nach mir die Sinnflut, was danach passiert, sondern du scheinst ja wohl danach auch wirklich, es hat dir was bedeutet, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu positionieren, dass Snipes auch, nachdem du gehst, an dem Erfolg anknüpfen können. Mit der Zeit, wo du dabei warst. So. Also es ist dir nicht egal gewesen, was jetzt mit Snipes passiert.
Ja, um Gottes Willen, ist ja mein Baby, was ich unter Schmerzen zur Welt gebracht hat.
Das war ja irgendwo ein Stück weit dein Herzensprojekt, dein Lebenswerk eigentlich auch, wenn man es genau nimmt.
Ja.
Und jetzt kommt das nächste Baby, dein zweites Lebenswerk, was du jetzt gerade startest. Und was viele vielleicht noch nicht wissen, ich meine, du trittst jetzt auch, glaube ich, auch gefühlt immer mehr in die Öffentlichkeit. So. Davor warst du eher so ein bisschen zurückhaltender.
Ja.
Auf einmal sehe ich dich hier bei einem Event als Speaker und ich so, hoppla, was ist da los? Und bist aber auch nicht mehr in Deutschland und startest auch nicht in Deutschland, sondern du startest in
Österreich.
Mit einem ganz anderen Konzept.
Ja, mit mehreren sogar. Und zwar habe ich jetzt die Black Mass gegründet. Die Black Mass ist eine Holding, die aus mehreren Gesellschaften besteht und die verschiedene Bereiche des Business abdeckt. Das heißt, in dieser Black Mass gibt es eine Gesellschaft, die heißt Void. Das ist eine Marketingagentur, weil, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ich habe es mit Snipes geschafft, einen Retailer zu einer Brand zu machen. Ich habe all diese Stars rangeholt, habe Marken aufgeladen, habe eine Marke wie Karl Kanai von null wieder an die Spitze gebracht und all diese Dinge. Das heißt, es ist ein großer Track Record da, was wir an Marketing geschaffen haben und das bieten wir jetzt auch für Dritte an. Das heißt, diese Agentur Void kann halt Rebrandings oder generell neue Brands aufsetzen, Reignition, Rebranding oder welche Art auch immer an marketinggetriebener Consultancy notwendig ist. Das ist so wie eine Gesellschaft. Die zweite Gesellschaft ist Noctane. Das ist eine Gesellschaft, die verschiedene Lizenzen hält, Marken, die mir auch, die für mich schon immer fasziniert haben, wie beispielsweise Colucci.
Carlo Colucci.
Carlo Colucci, die Sweats und so kennt, ja, kennt jeder.
Klar.
Und früher hatten wir ja in unserer Jugend die Entscheidung, Team Biggie oder Team Puck. Ich war immer Team Biggie. Also dementsprechend gefällt mir natürlich dieser Look, der damals mit QG, mit Carlo Colucci, mit allem abgebildet wurde. Das heißt, das war für mich jetzt auch eine Herzensangelegenheit, so eine Lizenz zum Beispiel zu bekommen. Oder ich habe damals schon mal Hummel Lifestyle aufbauen dürfen, war danach jetzt eine Zeit lang weg. Jetzt ist Hummel Lifestyle wieder weg gewesen. Jetzt habe ich eine zweite Chance, das nochmal zu machen. Aber die Lizenz für Hummel, für Bruno Banani, für British Knights, für
BK, oh mein Gott.
Ja, BK Apparel Lizenz.
Okay.
Da komme ich jetzt auch wieder mit um die Ecke. Und das ist sehr spannend. Und auch den French Code zu
knacken. Aber ganz kurz jetzt für jemanden, der sich jetzt nicht so in diesem Bereich auskennt, was heißt, du hast die Lizenzen an diesen Brands? Was darf ich mir als Otto Normalverbraucher darunter vorstellen?
Das heißt, ich habe mir jetzt ein Setup aufgesetzt, wo ich von der Idee über Design, Sourcing, Produktion, Vertrieb für Online, für Offline, für all das, wo ich das alles komplett selbst machen kann und halt an die eigentliche Marke nur die Lizenzgebühr abführe.
Und das weltweit?
Mit den meisten Brands tatsächlich weltweit, ja.
Okay.
Und das bauen wir gerade auf, dass wir das wieder alles machen. Parallel dazu habe ich noch eine Gesellschaft, mit der habe ich mich am Forbes Magazine beteiligt zu einem Viertel, also zu 25,1% und bin da jetzt in dem Forbes-Universum mit unterwegs. Und das vierte, da wolltest du, glaube ich, als erstes drauf hinaus, ist mein neues Retail-Baby, was Higgins heißt und am 28.08. mit 10 Stores in Österreich an den Start geht.
Also du machst nicht ein Store auf, wie damals mit Snipes, sondern du legst die Schippe drauf und sagst, nein, ich mache an einem Tag 10 Stores auf. Abgefahren.
Ja.
Nochmal in den Retail. Was ich jetzt interessant fand, vielleicht ist da was dran, aber ich habe irgendwie kurz gedacht, dass Deichmann wieder an Bord ist, weil die Farben haben so schon so mit diesem Grün-Weiß und so, haben schon so einen Deichmann-Touch, wo ich dachte, ist das so ein Undercover-Ding zwischen dir und Deichmann oder ist das wirklich Sven alleine?
Naja, das bin ich tatsächlich alleine. Das ist auch tatsächlich nicht beabsichtigt, sondern tatsächlich durch eine Art Zufall entstanden, weil das Logo ist so ein College-Font. Dieses Higgins sieht aus wie so ein College-Logo. Und da haben wir halt sehr viel rumprobiert mit Farben. Und am Ende kamen wir immer wieder so zu Boston Celtics Green. Also es ist auch nicht das Deichmann-Duden, sondern tatsächlich das Boston Celtics Green. Mhm. Und das passt halt zu so College-Fonts einfach am besten. Das funktioniert nicht mit Navy, das funktioniert nicht mit Rot. Das irgendwie sind wir immer wieder zu Grün gekommen.
Jetzt 10 Läden an einem Tag ist natürlich auch logistisch eine Nummer. Jetzt bist du in Österreich. In Österreich bist du ja eigentlich nicht zu Hause. Du bist ja ursprünglich aus Deutschland. Ist es jetzt ein großer Unterschied jetzt, gegenüber Deutschland, hier mal kurz 10 Läden an einem Tag aus dem Boden zu stampfen?
Nee, also mal eben kurz wird es wahrscheinlich auch nicht. Wir sind da schon ordentlich am Hasseln. Aber Österreich hat mich sehr, sehr gut aufgenommen. Also ich habe... Ich bin nach Wien gezogen mit meiner Familie und wir sind selbst überrascht, wie schnell wir irgendwie in die Netzwerke da aufgenommen wurden, wie schnell wir überall reingekommen sind. Und man sollte ja meinen, ich hätte nach 25 Jahren Köln da mein Netzwerk gehabt, um mal eben was aufzumachen. Aber das Netzwerk in Wien fühlt sich ja mittlerweile schon an, als wenn es noch vernetzter ist.
Ist das irgendwie anders als in Deutschland? Also so, hast du das Gefühl, die Leute sind hier anders, die Lebensqualität irgendwie, oder sagst du, wurdest so schnell aufgenommen oder liegt das einfach an deinem Sven-Voth-Bonus? Wie würdest du das so rational betrachten? Das
ist natürlich für mich schwer zu beurteilen, woran es liegt, aber als ich gesagt habe, ich gehe nach Wien, haben mir sogar viele Wiener gesagt, es gibt ein Sprichwort irgendwie, der Wiener ist total nett, er meint es aber nicht so. ich kann das nicht bestätigen. Also es war wirklich, wir sind mit offenen Armen empfangen worden. Das Einzige, wo ich das bestätigen kann, sobald der Wiener im Auto sitzt, hat er ein Messer zwischen den Zähnen und ist gar nicht gut drauf. Weil der Straßenverkehr ist eine andere Thematik, aber der Rest, muss ich sagen, sensationell. Die Stadt ist der Hammer. Ich liebe das alles da und die Leute sind mega, mega nett zu uns und wir sind da echt super reingekommen und merken jetzt schon, wie das Netzwerk greift, um tatsächlich so ein Gewaltakt wie 10 Openings an einem Tag, was es wohl in Österreich auch noch nicht gegeben hat, dann zu bewältigen.
Hast du da schon einen Star, der da kommen wird zu den Openings?
Ich habe viele Stars, aber in dem Universum, wie ich es mir vorstelle. Also Higgins ist ja ein sehr besonderes Konzept. Es ist vieles ganz anders als das, was es schon gibt, weil so wie wir vorhin über 98 gesprochen haben, ich möchte wieder Retail verändern, ich möchte wieder Retail neu denken und ich möchte wieder Dinge anders machen und dementsprechend baue ich mir auch gerade so ein, was du Stars nennst, so ein Team, so ein bisschen wie die Guardians of the Galaxy. Ich will irgendwie so einen Waschbären haben und so einen Baum und sonst was. Wir wollen halt so ein bisschen so die Outsider sein, die besondere Sachen machen. Und dementsprechend baue ich mir gerade so ein Higgins-Team und habe zum Beispiel Alexander Rakic gesigned gerade, die Nummer 5 oder 6 der UFC-Weltrangliste. Mhm. Wir haben den Cheesy Goethe am Start als Strongman, der irgendwelche LKWs zieht und Autos hochhebt. Wir haben die Mira, die ja, vielfache deutsche Meisterin im Seilspringen ist und tolle, ich nenne es mal Akrobatik, mit dem Seil vollbringt und wirklich so Randsportarten, die aber total publikumswirksam sind. Ne? Und wir werden halt damit sehr viel machen, auch bei den Openings. Das heißt, wir werden ein Auto hinstellen, können ganz viele Kinder rein und dann hebt der Cheesy das Auto hoch.
Abgefahren.
Beispielsweise. Ja. Da gibt es zeigen es in Workshops, wie man halt beim Rope Skipping die ersten Sachen machen kann oder werden da irgendwelche MMA-Workshops machen und solche Sachen. Also tatsächlich anders.
Eine ganz andere Linie. Also ja, Snipes auch. War ja schon sehr Hip-Hop-lastig.
Ja, also
wenn ich jetzt Higgins-Konzept angucke, sorry, wenn ich die unterbreche, sieht ganz anders aus.
Ja.
Viel klarer, viel puristischer, viel aufgeräumter, auch ganz andere Brands jetzt gegenüber Snipes.
Ja, also ich habe, das ist natürlich Ehrensache. Ich meine, nach 25 Jahren Snipes gründe ich jetzt nicht Snopes und kämpfe dann gegen Snipes, sondern ich suche mir eine komplett andere Nische. Und hier geht es in allererster Linie Preiseinstieg, Preiseinstieg, Preiseinstieg. Also es geht wirklich darum, dem Disposable Income, was echt runtergegangen ist, den Menschen entgegenzukommen und da wirklich achievable Brands.
Also bezahlbare Brands.
Ja, ja, so dass man da hinkommt, dass man mit einem kleineren Geldbeutel sich gut kleiden kann. Das ist so das eine, aber auch dieses Entertainment drumherum, dieses Excitement zu schaffen, das ist für uns das Ziel. Und wir haben ein ganz anderes Marketing. Also wir reden über Monster Trucks.
Ja, ja, eben. Ja.
Masters of Dirt. Wir reden über Hotdog-Wettessen. Wir reden über, wie gesagt, die eben genannten Aktivierungen. Wir reden aber auch über Timber Sports oder über Dart oder solche Dinge. Also wirklich Dinge, die nahbarer sind. Und auch leistbarer sind und die als freien Zugang. Also der Motor oder die Muse hinter dem ganzen Higgins-Konzept ist, ich möchte zweimal im Jahr pro Filiale den perfekten Higgins-Tag schaffen. Das heißt, die junge Familie, die ihr Geld eigentlich besser ausgeben sollte für Urlaub und in die Familie stecken sollte, für Essen, für all diese Dinge und nicht ihr ganzes Geld auf Klamotten und Brands ausgeben sollte, die kommt zu uns, parkt kostenlos vor dem Laden, weil auch Parken ist in Innenstädten mittlerweile.
Kann ich mieten und singen in Stuttgart, ja.
Ein teures Vergnügen geworden. Die parken kostenlos vor dem Laden, kommen ins Geschäft, kriegen cooles Zeug für den allerbesten möglichen Preis, sogar mit Marke drauf, können dann mit ihrem Kassenbon an Foodtruck draußen gehen, kriegen da ihren Kassenbon abgestempelt und kriegen da kostenlosen Hotdog für und können sich dann noch die Aktivierung, sei es Monster Trucks oder was auch immer, for free angucken, sind abends zu Hause und sagen, was für ein geiler Tag, danke Higgins, hätten wir uns sonst nicht leisten können. So, das ist der Motor, den wir hinter dem Ganzen haben. Und da wollen wir hin. Und wenn wir das zweimal pro Jahr pro Filiale schaffen, aber natürlich auch dazwischen wird es Aktivierungen, Workshops und alle anderen möglichen Dinge geben und alles immer for free. Das ist halt so das große Thema dahinter, so dass alle gut drauf sind.
Faszinierend. Wenn ich jetzt zwischen den Zeilen lese, dann sehe ich einen Sven, dem es eigentlich scheißegal sein könnte, was um ihn herum passiert, weil du hast ja eigentlich für dein Leben ausgesorgt. Aber dann sehe ich wiederum einen Sven, der eine Passage hinter sich gelassen hat jetzt ja mit Snipes, ein Kapitel, und sich drum sorgt, was um ihn herum passiert. Das heißt, du ignorierst nicht, was da draußen abgeht, sondern du nimmst das wahr und du siehst, hey, gewisse Dinge sind nicht mehr so bezahlbar wie früher für Familien und schaffst oder willst neue Erlebnisse schaffen, dass ein Otto-Normal-Mensch da draußen auch sich Klamotten leisten kann oder vielleicht kleine Erlebnisse schafft. Wie kommt das?
Ja, ich habe selbst halt 4 kleine Kinder und mache mit denen gerne viele coole Sachen und erlebe dann so Dinge, ja, wir waren bei einer Sommerrodelbahn. Du musst mit der Gondel hochfahren. Das Hochfahren hat für 2 Erwachsene und 4 Kinder 98 oder 96 Euro gekostet. Oben sollten wir für die Sommerrodelbahn einen 10er-Block kaufen. Der hat nochmal 100 Euro gekostet. Das heißt, ich war 200 Euro los. Ich bin so alt, dass ich immer noch in Markt
gehe manchmal. Du bist Schwabe. Irgendjemand in deiner Familie muss doch Schwabe gewesen sein, ey.
Das ich habe 400 Mark ausgegeben. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken. Ja,
aber
nichts.
Bin einmal hochgefahren und um die Ecke.
So. Und dann denke ich mir, und das ist so geil, dieses Sommerrodelbahnfahren. Unendlich viele Kinder werden das nie erleben.
Weil die das ist die Realität.
Einfach, sind einfach
nicht 100%ig.
So. Und die werden das alle nicht machen können. Und das ist irgendwie nicht fair. Das ist so mein Gefühl. Und das nehme ich halt mit. Und dann denke ich mir, wenn wir die Möglichkeit haben, das anders zu spielen und das anders zu machen und tatsächlich einen Mehrwert bieten zu können, dann finde ich das cool. Und das wird auch in unserem kontroversen oder in unserer kontroversen Werbemessage von Higgins wird das auch sichtbar bleiben. Wir werden halt sagen, Leute, investiert euer Geld in die Familie, in Spaß, in Essen, in Urlaub, in all diese Dinge und gebt nicht so viel Geld für Klamotten aus.
Ja, nicht, aber es ist wirklich kontrovers. Das macht ja niemand.
Also Klamottenladen sagt das.
Kein Nike kommt, der sagt, kauf nicht meine Schuhe. Kauf lieber was zu essen. Ja, aber krass. Krass, also das rechne ich dir hoch an, also auch wirklich so auf menschlicher Ebene, dass du wirklich sagst, du ja auch jetzt trotz deines Erfolgs, ne, es gibt ja viele Menschen oder viele die Unternehmer, die irgendwann sagen, ja, keine Ahnung, Hauptsache ich kann nach Nizza, nach Cannes oder was weiß ich oder über Silvester nach New York oder Dubai und nach mir die Sinnflut, aber du gehst den komplett anderen Weg und ich finde das spannend, dass du trotzdem so geerdet geblieben bist, aber du willst trotzdem mit Higgins hoch hinausschießen, du hast vorhin so ein paar Zahlen gedroppt. Du legst ja mit Österreich los, mit 10 Läden, aber dabei bleibt es ja nicht.
Nee, wir wollen dann weiter gucken und die nächsten Märkte werden uns Slowenien, Kroatien. Und extra für dich.
Ja, ich habe mit Sven telefoniert und gesagt, hey, mach mal ein bisschen Kroatien, früher wie Deutschland und so, einfach weil ich Kroate bin.
Ja, und dann danach gehen wir dann irgendwann auch nach Deutschland. Und wir müssen uns natürlich jetzt mal den hoffentlich sich schnell einstellenden Erfolg angucken, so dass wir es dann im entsprechenden Tempo ausrollen können. Und ja, das dann ein bisschen schneller als beim ersten Mal, weil man natürlich auch viel gelernt hat und mit dem Knowledge dann halt das Ding hochziehen kann. Aber ich glaube, dieses Gap gibt es in jedem Land gerade. Also dass du tatsächlich, ich glaube, es gibt sehr, sehr gute Konzepte in der Einstiegspreislage, wo aber das Produkt den Job macht, also das beste Produkt für einen guten Preis, aber drumherum passiert halt nicht viel.
Ja, so ein ganzheitliches Konzept.
Und es ist halt eigentlich immer vertikal, es ist halt nicht Marke. Und wir werden uns halt zur Hälfte vertikal, zur anderen Hälfte nur mit Marke aufstellen, werden Higgins aber so aufladen, dass es so wie Snipes damals auch selbst zur Marke wird, so was wir dann 100% Marke sind quasi. Und du kriegst halt Marke für einen leistbaren Preis und fühlst dich dann auch gut damit. Weil wir werden halt auch darauf achten, dass der Look entsprechend passt. Weil es gibt ja auch oft günstige Sachen, in denen du jetzt aber dann auch günstig aussiehst.
Ja.
So.
Ja.
Und das wollen wir halt irgendwie versuchen zu verhindern. Also der Look soll trotzdem cool sein, dass du dir nicht doof vorkommst dann.
Ja, ja. Willst du wieder 800 Läden aus dem Boden stampfen? So, oder?
Nee, mehr.
Ernsthaft jetzt?
Ja, ja.
Mehr?
Alter. Ja, das ist natürlich deutlich demokratischer. Du musst ja immer sehen, ein Snipes hat ein junges Zielpublikum und hat natürlich diese Hip-Hop-DNA und so weiter und ist dadurch natürlich
nischiger,
ein bisschen nischiger, was aber geil ist und was halt eine Positionierung ist. Das neue Thema jetzt ist deutlich breiter, heißt also Herren, Damen, Kinder. Wir reden also von 0 bis, ja, wie lange kannst du jung bleiben? Kannst auch mit 50 oder
so. Also ich glaube, mit 51 fühlst du dich immer noch jung.
Absolut, deswegen es ist halt altersmäßig nicht eingeschränkt, es ist musikmäßig nicht eingeschränkt und das zeigen wir auch in all dem, was wir machen. Mhm. Also ein Slogan ist, wer mehr zahlt, ist dümmer, immer. ist auch ein Song des Fuchses, also Higgins ist ja ein Fuchs und dieser Fuchs Das ist vielleicht auch nochmal wichtig für dich zu wissen. Wir bewerben nicht die Läden. Wir haben einen Fuchs, dieser Fuchs heißt Higgins, und Higgins erlebt schrecklich viele Dinge. Und wir sprechen nur über den Fuchs.
Das heißt, und nicht über die Läden?
Nein. Dieser Fuchs hat ein eigenes Leben, der hat einen eigenen TikTok-Kanal, der hat einen eigenen Instagram-Kanal, der hat einen Spotify-Kanal für seine Playlist und so weiter. Er hat ein eigenes Album, die ersten 13 Songs sind fertig.
Habt euch ja schon fast so einen hauseigenen Influencer geschaffen mit dem Fuchs.
Ja. Und okay. Er hat sein erstes Album fertig, die ersten 13 Songs sind fertig. Er war jetzt auch schon draußen, also auf einem riesen Event auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Da ist er schon schwer aufgetreten, 100 Kids mit Higgins T-Shirts drumherum und er hat da...
Geht's denn bald ein Feature mit Andreas Gabalier oder wie?
Schauen wir mal, was da so kommt. Also wir sind auch musikrichtungsmäßig offen, wenn du die 13 Songs anhörst. Da ist von Pop über Ballermann, über Afrobeats, über Hip-Hop, über alles kreuz und quer dabei, aber gut hörbar und er wird halt viel erleben. Er wird auch ein bisschen was erklären. Das heißt, nehme ich mal ein Beispiel. Er fährt zu Puma und sucht dort die Schuhe selber aus. Und das begleiten wir, sodass der Kunde auch mal erfährt, wie kommt überhaupt dieser Schuh in den Laden.
Von der Produktion bis...
Von wo nach wo. Dass es ein bisschen edukativ ist tatsächlich, dass man auch mal rausfindet, was passiert da hier. Er wird aber auch bei den Vienna Vikings beispielsweise, wenn die spielen, den Spielball aufs Feld bringen und wird auch mit den Cheerleadern da Gas geben. Er wird auch mit den Masters of Dirt Motorrad fahren und über die Rampen springen. Und er geht aber auch im Club feiern und macht da Party mit vielen Partnern, mit denen wir auch arbeiten. Er wird auch bei den Weltrekordversuchen von dem Strongman dabei sein oder bei den Kämpfen von dem MMA-Kämpfer oder er wird auch Seilspringen üben. Also und wir begleiten immer diesen Fuchs.
Ja.
Haben auch jetzt zum Test schon, die Website ist schon online, da kann man sich auch die Songs alle runterladen und die auf Insta und TikTok, die Kanäle sind alle schon frei, da sieht man die ersten Videos, kann die ersten Songs hören und so. Wir steigern uns da jetzt so langsam rein bis Ende August.
Okay. Was sind denn für Brands so drin bei Higgins? Also ich weiß ja ungefähr, was in Snipes drin ist, aber was für Brands sind denn bei Higgins vertreten?
Du hast natürlich verschiedene Sneaker-Brands nach wie vor, aber du hast auch im Textilbereich von Bestseller gibt es einige Brands wie Jack & Jones oder JDY oder JJ Rebel oder solche Dinge. Und dann hat er natürlich die Eigenmarke Higgins im Store. Du hast aber auch ein Alpha Industries verschiedenste Brands, kreuz und quer.
Also, aber schon anders als Snipes, also von den Brands her, von der Struktur.
Völlig anders, deutlich demokratischer, aber für uns ist halt der Look entscheidend und der Preis. Mhm. Das heißt zum Beispiel im Schuhbereich, der teuerste Schuh, kostet eigentlich 69, ich sage eigentlich, weil wir haben tatsächlich einen für 79, aber ansonsten ist bei 69 Euro Schluss.
Okay, krass.
T-Shirts, ich habe eben Alpha erwähnt, das 22,99 ist das teuerste T-Shirt. 35 ist das teuerste Hoodie. Geht bei 14,99 los, bei 35 ist da Schluss. Also wir haben halt...
Eine ganz andere Preisstruktur.
Ja, genau, also... Eine Winterjacke kostet dann so 59,69 maximal. Ja, und höher gehen wir einfach nicht. Da hört es immer auf.
Abgefahren. Ja, jetzt hast du vorhin schon hinter den Kameras eine Frage beantwortet. Was ist denn so der Schlüssel deines Erfolgs? Gibt es jetzt hier irgendeinen heiligen Gral, den du jetzt hier hochholen würdest? Weil viele Leute erwarten hier immer Wunderwas, wenn man mit Menschen spricht, wie sie es geschafft haben, irgendwie aus dem Nichts so ein Imperium hinzustellen. Und wenn ich dann die Frage auch gestellt bekomme oder jetzt sie dir stelle, dann sind immer die Ohren ganz weit offen. Aber ich weiß nicht, was ist denn so dein Schlüssel des Erfolgs gewesen?
Im Prinzip ist es durchziehen. Also du musst halt immer durchziehen. Also du hast
nur an guten Tagen oder?
Nee, du musst immer durchziehen.
Ja.
Und das ist das Ding. Und an guten Tagen lernst du nicht viel. Da machst du dein Business, ziehst durch und Ja, vielleicht nimmst du dir mal die Zeit und genießt es auch mal einen Augenblick, das, was ich vielleicht verpasst habe hier in da, aber grundsätzlich durchziehen, damit meine ich, du hast ja vorhin nach ganz schlimmen Momenten gefragt. Also ein ganz schlimmer Moment ist beispielsweise die Eröffnung des allerersten Ladens gewesen. Ich hatte mir ausgemalt aus meinen alten Zeiten und meinen Stores bei International Sport,
ja,
hatte ich eine Erwartungshaltung von 20.000 Mark an diesem ersten Samstag. Das wollte ich umsetzen. Und ich weiß nicht, ob es hinterher Glück gebracht hat, aber ich habe eine Schnapszahl erreicht von 3.333 Mark. So, also slightly daneben.
Minimal.
Ich habe am Samstagabend schon gedacht, das war's jetzt.
Vorbei. Der Tag hat alles geprägt.
So, und da habe ich schon gedacht, puh, jetzt bin ich so weit weg von meinem Ziel, das wird schwierig. Und ich musste auch Montag tatsächlich anfangen, Vorordern zu stornieren, weil ich hätte natürlich auf andere Zahlen eingekauft.
Ja.
Und dann stehst du an diesem Punkt und weißt, okay, ich kann jetzt hinschmeißen und aufgeben, weil das klappt nicht. Mhm. Oder ich kann mich dran setzen und kann adjusten und kann einfach ganz viele Stellschrauben drehen und kann versuchen, das hinzukriegen. Aber auch dieses Anpassen kostet ja nochmal Geld. Das heißt, du musst schon ein passionierter Überzeugungstäter sein, um dann auch nochmal Geld nachzuschieben, um dann das richtig hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass du halt wirklich so passioniert bist, dass du an deine Idee glaubst und deine Idee durchziehst und einfach, egal welche Widrigkeiten kommen, weil diese Karriere ist ja keine frisch geteerte Straße.
Nee.
Da liegen ja Felsbrocken, da liegen Baumstämme, da liegt alles.
Alles.
Und das musst du halt aus dem Weg räumen und musst da durch. Und da hat, glaube ich, der ein oder andere schon gern mal zu früh aufgegeben irgendwie, sondern da musst du Gas geben.
Ich habe einen Kollegen, der sagt immer, sei gnadenlos optimistisch, auch in den schwierigsten Zeiten.
Ja, ist kein schlechter Satz.
Ich glaube, der trifft zu auf das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Jetzt bist du ja heute selber Papa, 4 Kinder, ne? Also auch noch ein cooler Daddy, nicht nur Unternehmer, sondern auch selber Papa. Jetzt so ein bisschen rückblickend betrachtet, auch vielleicht der junge Sven oder auch der Jugend heute so ein bisschen, hat sich ja alles verändert in den letzten Jahrzehnten. Alles, also in jeglicher Hinsicht und über Gen Z wird ja auch oftmals geschrumpfen. Ich habe auch 4 Kinder zu Hause, 2 eigene, 2 Stiefkinder. Was würdest du den jungen Menschen heute so mit auf den Weg geben?
Ja, ich denke, A, natürlich durchziehen.
Nochmal, das haben wir jetzt zweimal gehört.
Keine Frage. Und dream big. Also ich war jetzt oft dabei beim Schimpfen über die neue Generation, weil ich auch meine Themen habe mit diesen ganzen Begriffen wie Workation und Sabbaticals und Life-Life-Balance und was es da alles so gibt. Aber ich habe auch die anderen Momente, also gerade auf diesem Founder Summit in Wiesbaden, wo 10.000 Leute waren, und das war überwältigend, wie viele junge Leute dieser Generation Vollgas geben, wissbegierig sind, groß träumen und richtig was aufbauen wollen. Und das sind für mich Role Models für ihre Generation. Und da muss man halt hingucken, dass es die gibt. Und die sind auch heutzutage gut ausgebildet. Da muss natürlich noch ein bisschen Street Smartness dazukommen, weil nur gute Ausbildung reicht dann doch nicht.
Das fehlt so ein bisschen in der neuen Generation.
Ein bisschen Bauernschleue brauchst du natürlich auch.
Ja.
Aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass da wieder ein paar Raketen dabei sind.
Bist du hart in der Erziehung deiner Kids oder bist du also der lockere Papa? Oder ist das so ein Mittelding?
Also wir machen viel Faxen, aber es gibt auch straighte Ansagen. Mhm. Ja, also es gibt Regeln, an die wird sich gehalten, und auf der anderen Seite machen wir aber auch viel Halligalli.
Wer ist guter Kopf, wer ist böser Kopf, du oder deine Frau?
Ich glaube, das tauschen wir situationsbedingt.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, weil immer einer ist auch nicht, das ist auch nicht gut.
Nee, das stimmt.
Ja, das muss man sich zuspielen, das Ding.
Mehr als 800 Läden. Also sitzen wir in 10 Jahren nochmal hier und unterhalten uns dann über 1500 Läden, Higgins, wie du da den Exit dann hinlegst.
Uff, we never know. Also das ist natürlich ein Thema, also am besten ja. Mhm. Ob ich dann wieder, also ich baue nichts von Anfang an, um zu exiten. Weil das ist ja so, ist ja wie ein Haus bauen. Ob du ein Haus zum Vermieten baust oder für dich selber, das für dich selber wird aber ein bisschen geiler.
Ja, natürlich, weil du dich ja wohlfühlen willst.
Und deswegen mache ich Higgins lieber ein bisschen geiler und baue es nicht, um es irgendwie zu verkaufen. Ob dann irgendwann sich wieder eine Möglichkeit ergibt, mit einem Turbolader zusammenzukommen und nochmal wieder Next Level zu erreichen oder ob ich das jetzt dann für mich selber durchziehe. Ich mache es auf jeden Fall alles so, als wenn ich es für mich selber mache.
Bräuchtest du heute nochmal so einen Turbolader wie Deichmann?
Ja, also ich sag mal, das hat ja nicht immer mit Geld zu tun. Also ich bin auch generell, ich kriege jetzt gerade, weil die Bereiche, die ich da mit der Bankmessage abbilde, die sind gerade gebraucht und dementsprechend habe ich viele Anfragen.
Die jetzt schon einsteigen wollen bei dir?
Mitmachen wollen beispielsweise. Mhm. Und ich sage eigentlich, bei Geldinvestoren sage ich immer ab, weil das bringt mich nicht weiter.
Nein, du brauchst ja eine gewisse...
Strukturinvestoren höre ich mir natürlich alles gerne an, weil das musst du natürlich sehen. Mich bringt es ja tatsächlich weiter, wenn jemand eine Infrastruktur aufgebaut hat, wo ich beispielsweise auch die Chance habe, Bereiche, die ich nicht ganz so gerne mag, outzusourcen.
Was magst du denn nicht so gerne?
Um mich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Ja, alles, was IT angeht, hasse ich.
Buchhaltung wahrscheinlich auch.
Buchhaltung ist jetzt auch nicht in den Top 5. Das Gleiche gilt für Supply Chain oder solche Themen. Wenn du da Chancen findest, das irgendwie outzusourcen, dann würde ich das immer machen. Und das ist jetzt in diesem Fall mit Dienstleistern sehr gut machbar gewesen, damit ich mich tatsächlich auf mein Kerngeschäft konzentrieren kann und mich nicht mit allem und jedem auseinandersetzen muss. Ne?
Klar.
Und auch das kann in Zukunft irgendwann mal interessant sein.
Okay, prima. Sven, ein großer USP von meinem Podcast ist, dass wir uns maximal auf eine Stunde begrenzen, damit wir den Bogen nicht überspannen und dass wir beide noch fit sind. Und die Stunde haben wir jetzt auch erreicht. Wir haben viel geredet, viele Dinge erzählt aus der Vergangenheit, Zukunft. Dann bin ich zwischendurch mal hin und her geswitcht. Ja, danke für deine Zeit. Du bist jetzt noch ein bisschen hier im Urlaub. Genieß die Zeit mit Familie. Wir düsen jetzt auch wieder zurück in Stuttgart. Dass du trotzdem gesagt hast, hier, obwohl du mal abschalten wolltest, dass wir nochmal miteinander sprechen, was für mich auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit war, dadurch, dass wir so eine kleine Backstory haben, die schon über 21 Jahre her ist.
Ja, super. Vielen Dank, dass ihr hier wart und hat Spaß gemacht.
Danke dir. Bis zum nächsten Pod.